Bits und Bratwurst. Dein Upgrade für Thüringen. Mit Steffen Schütz und Milen Starke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Bits und Bratwurst. Wir sprechen hier regelmäßig über die Digitalisierung in Thüringen. Verständlich, ehrlich und mit einem klaren Blick auf die Themen, die uns alle betreffen. Mein Name ist Milen Starke und ich bin Thüringens Staatssekretärin für Digitales. Und heute geht es um ein Thema, das uns eigentlich alle im Alltag begleitet, ob privat, beruflich oder auch politisch, nämlich Social Media. Und dort ganz speziell das Thema Sicherheit im Netz. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen sehr kompetenten Gast an meiner Seite habe, Jochen Fasko, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Milen, hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Und du wirst gleich noch ein bisschen was zu dir erzählen, was denn überhaupt ein Direktor einer Landesmedienanstalt macht. Wir gucken aber tatsächlich auch noch mal kurz in die letzte Folge. Denn wie Sie alle wissen, sind wir dabei, unser kleines Phrasenschwein zu füllen. Und mit jedem Wort, was wir hier in diesem Podcast in Englisch aussprechen, kommen 5 Euro in unser Phrasenschwein. Und wir haben tatsächlich bei der letzten Folge unglaublich 25 Anglizismen gehabt. 125 Euro gehen in unser Sparschwein, was wir dann am Ende unserer Podcast-Reihe dann auch an einen guten Zweck schenken werden. Also das heißt, lieber Jochen, wenn du heute Englisch sprichst, dann geht das alles zu einem guten Zweck?
Wie ein kleiner Widerspruch. Du hast jetzt schon 130, weil du hast Social Media gesagt.
Ja, ist schlimm, ne? Wir hatten letztes Mal Smart City, war genau das Gleiche, ja, genau, ne? Das ist halt das Problem.
Oder CIO oder wie auch immer.
Ja, ich weiß. Es ist jetzt mal mit drin. Sehr schön. Kleine Frage zum Einstieg an dich. Was machst du? Was ist ein Direktor der Landesmedienanstalt?
Wir sind eine Behörde, die nicht in dieser normalen Behördenstruktur ist, weil man aus den Zeiten ja auch der Nazis und jetzt aktuell auch der Diktaturen weiß, wenn man wirklich die Menschen manipulieren will, dann geht man erstens aufs Justizsystem, dann muss man die Sicherheitsleute haben, also Bundeswehr, aber man muss allererst mal die Leute dazu bringen, ruhig zu sein, vielleicht auch was Falsches zu denken, zu manipuliert zu werden, also die Medien. Und deswegen, die Medien werden staatsfern. Natürlich arbeiten sie staatsfern und unabhängig, aber sie werden auch staatsfern beaufsichtigt. Ich beaufsichtige die Medien, wir lizenzieren sie. Die privaten Medien, die öffentlich-rechtlichen, haben mit uns nichts zu tun. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, aber wir, die privaten Medien, aber mein Job ist vor allem Lizenzierung, Aufsicht. Und da ist mittlerweile, 80-90% die Online-Aufsicht, großen Plattformen, Pornokram, Schweinkram, wie gesagt, aber auch der Nazi-Zeug im Netz. Und das andere, diese eine Welt, ist quasi diese repressive Lizenzen, Aufsicht, Bußgeld bis 500.000. Und die andere ist die Bildung. Was lernen wir aus dieser, ich sag mal, eher schwierigeren Welt, wo wir auch wirklich manchmal kämpfen und es geht auch dann bis zu den Gerichten? Und wie können wir dann dieses Gelernte umsetzen in Bildung für junge Menschen, für Eltern, für ältere Menschen? Was können wir tun? Und da bin ich übrigens auch Beauftragter für dieses Thema Medienkompetenz bundesweit für alle Landesmedienanstalten.
Ja, und warum dieses Thema auch so wichtig ist und warum wir uns heute auch damit beschäftigen ist, ich habe mir auch mal ein paar Studien angeschaut. Es gibt ja diese JIM-Studie, Jugendinformation Medien. Und da steht ganz klar drin, dass über 92% der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 bis 18 Jahren online sind und tatsächlich am Tag über 200 Minuten am Handy sind und tatsächlich auch im Social Media unterwegs sind. Und da vielleicht auch so den Sprung zu diesem Thema Social Media. Wie ist denn dein Verhalten aktuell? Kannst du das Handy noch weglegen am Tag?
Ich war jetzt mal 3 Wochen an der Nordsee und habe mir dieses Detox, wie es das heißt, versucht, ein bisschen verschrieben. Hat aber dann auch gemerkt, weil ich meinen Freunden, meinen Lieben zu Hause und so weiter auch so ein bisschen mitteilen wollte, was ich so den tagsüber mache. Mhm. Dann habe ich mir so eine neue App angelacht und habe ein paar Bilder abends eingestellt, ein bisschen was reingeschrieben. Also so ganz geht's nicht. Und ich muss auch sagen, Milen, wenn ich ehrlich bin und bin auch bei diesem Thema, wenn man dann die jüngeren Leute betrachtet, für uns ist doch mittlerweile so ein Handy oder so ein Smartphone, das ist ein Telefon, ein Fotoapparat, ein Fotoalbum, ein Briefkasten, eine Stereoanlage, wenn man für die alten Leute denkt. Es ist ein Mensch, ärgere dich, Spielebox, wenn man wieder so die Eltern. Es ist eine Zeitung, es ist ein Einkaufskorb, es ist ein Kursbuch der Bahn. Es ist Wahnsinn. Und deswegen kann man nur bedingt, wenn man die Leute oder wen auch immer oder uns vielleicht heute betrachtet, kritisieren und sagen, leg das Ding mal weg. Wer weiß, vielleicht hört ja gerade der junge Mann einen Podcast über Immanuel Kant. Also so ein bisschen ist es auch, denke ich, differenziert zu betrachten.
Das heißt, die Verteufelung von Social Media würdest du nicht unterschreiben?
Auf keinen Fall. Also ich finde Social Media, und man muss immer aufpassen, es sind neue Entwicklungen, da lässt sich auch die Zeit nicht zurückdrehen. Ich bin sicher, wir werden, da werden wir vielleicht auch heute noch drüber reden, über die Schwierigkeiten, aber wir haben natürlich auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Die Vernetzung, wenn ich, wie gesagt, wie ich jetzt in meinem Urlaub, oder wenn man, wenn junge Leute, manchmal gehen die ja so mit in der Schulzeit oder auch danach dann auseinander, die halten Kontakt, wie wenn sie noch nebeneinander wohnen würden. Wenn man merkt, wie auch die Eltern, die Großeltern mit ihren Liebsten mittlerweile in Kontakt bleiben können. Früher haben die vielleicht einmal im Monat angerufen. Also nur als ein Beispiel. Und natürlich, gerade du bist ja Politikerin jetzt. Ich finde auch politische Kommunikation, muss man ein bisschen aufpassen, wenn es Desinformation wird, aber erstmal die Kommunikation und die Teilhabe, das wird noch, da glaube ich sowieso noch viel Fahrt aufnehmen, ist auch viel einfacher. Viele Leute arbeiten hart und gehen abends heim und können eben nicht zu irgendwelchen Versammlungen gehen in ihrem Dorfgemeinschaftshaus, aber sie können natürlich auf anderem Weg, zum Beispiel über Social Media, sich auch informieren, aber vor allem auch und immer mehr, hoffe ich, auch teilhaben.
Ja, das heißt, ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sowohl das Smartphone an sich, aber tatsächlich auch Anwendungen im Social-Media-Bereich. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch über den Elephant in the Room sprechen. Oh, das ist aber jetzt, das wird aber hoffentlich nur einmal gezählt. das, was ja auch aktuell sehr stark durch die Presse geht, ne, müssen wir die Social-Media-Nutzung vor allen Dingen auch für die jüngere Generation reglementieren, weil wir haben natürlich auch sehr viele Risiken und Herausforderungen, die mit der Nutzung von Social Media einhergehen. Auch hier komme ich jetzt wieder mit ein paar Zahlen. In der Gym-Studie steht klar, dass bis zu 60% monatlich der Jugendlichen, die sozusagen Social Media nutzen, mit Fake News sozusagen zu tun haben, mit Beleidigungen zu tun haben oder sogar bis zu Hate Speech und natürlich auch sexualisierte Gewalt im Internet. Und das sind natürlich sehr besorgniserregende Zahlen, 60%, ne? Also über jede zweite sozusagen hat damit monatlich zu tun. Und das sind natürlich Sachen, über die wir sprechen müssen. Und da so ein bisschen, wo stehst du als Jochen Fasko, wo steht die Landesmedienanstalt in diesem Punkt?
Danke für die Frage. Übrigens habe ich vorhin schon sagen wollen, diese CIM-Studie, also Jugend in den Medien, wird gemacht von den Landesmedienanstalten, befreundeten Medienanstalten, zusammen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein Kooperationsprojekt, ist ein Goldstandard mittlerweile, wenn man sehen will, wie junge Menschen, wir haben auch noch eine SIM-Studie, Senioren in den Medien, und eine KIM-Studie, Kinder in den Medien, wenn man sehen will, wie sich da quasi was verändert. Aber zurück.
Das hat mir meine KI auch gesagt.
Ah, klasse. Ja, schön. Ja, vielleicht will es der ein oder andere der Hörerinnen und Hörer ja damit auch ein bisschen intensiver sich beschäftigen und dann auch gerne bei uns oder an den normalen Stellen auch dann finden. Aber zurück, ich bin echt dankbar für die Debatte mit dem, ob es jetzt Social Media Verbot oder vielleicht auch eine, ja, man kann natürlich auch sagen, eine Altersbeschränkung als Debatte, weil Verbot ist immer so ein schwieriges Begriff. Aber wir werden, glaube ich, mit dieser Thematik, jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, Australien hat es ja angefangen vor allem, werden wir ganz intensiv dazu gebracht, nachzudenken, was ist gut, was ist schlecht, was machen wir selbst vielleicht falsch, was können wir, was könnt ihr als Politik, was können wir als Medienanstalten, wir als Gesellschaft, alle, wir als Menschen, Eltern, aber auch vielleicht ganz normal im Vorbild und wenn wir nur in der Bahn sitzen, was können wir anders tun? Und ich muss ehrlich sagen, ein bisschen muss man es vom Ende denken, weil Verbote haben auch das Problem, dass sie sehr schnell, oder wie auch immer, es dauert auch seinen Weg, aber ausgesprochen sind, wissen wir selbst aus ganz normalen, auch Erziehungszeiten, aber viel, viel schwerer umzusetzen sind. Und am Ende ein umgangenes Verbot bringt uns nichts. Und deswegen glaube ich, muss man erstmal schauen, was ist eigentlich das Problem? Du hast es zu Recht gesagt, wir haben das Suchtproblem, man kann dieses Ding nicht aus der Hand nehmen. Man wird ja dazu gebracht, immer weiter zu scrollen. Man hat auch die Werbewirtschaft nutzt es ja und hat damit quasi ein richtig tolles Ding, um genau dir oder mir oder wem auch immer genau das, was wir immer so suchen, auch zuzuwerfen. Wir haben das Cybergrooming, Cybermobbing-Problem. Wir haben Desinformation, Demokratiegefährdung. Haben auch viele positive Sachen, haben wir eben gesagt. Und ich glaube, wer ist eigentlich, das ist die erste Frage, wer hat Schuld? Wer ist der Verursacher? Das sind nicht die Eltern, vielleicht auch ein bisschen komme ich zu, das sind vor allem die Plattformen, die sich bisher auch übrigens einen schlanken Fuß machen, die über das Haftungsprivileg, das sie aus Amerika haben, das wir auch in Europa übernommen haben, eigentlich sagen, ja, wir sind doch nur so der Überbringer der Botschaft, wir sind doch gar nicht so, wir sind doch wie die Post, die so einen Postkasten einen Brief wirft. Nein, es ist mittlerweile so, dass die Plattformen hier eine ganz große auch Eigenverantwortung haben, die müssen wir noch mehr in die Pflicht nehmen, komme ich zu. Und wir müssen natürlich auch uns klar machen, dass wir als Eltern oft das größte Problem sind, weil unsere Kinder genau merken, wie wir mit diesen Geräten umgehen und wie sehr die uns auch einnehmen. Und das Dritte ist natürlich, wir müssen, wenn wir Gesetze haben, sie auch wirklich umsetzen. Und wir haben zum Beispiel mit dem Digital Services Act, will das nicht so kompliziert werden, aber wir haben ein Gesetz auf EU-Ebene, das gilt übrigens, es wurde verabschiedet, es ist ein Act, es gilt sofort in ganz Europa. Und wenn ich natürlich am Ende, und das werfen wir auch als Medienanstalt in Europa vor, wir arbeiten mit denen echt eng zusammen, mit der Kommission, geben denen immer ganz viele Fälle, weil die müssen systemisch beweisen können, dass X oder Meta oder wie auch immer da richtig ihre Fehler machen und da helfen wir ihnen. Aber wenn die am Schluss diese Verfahren nicht durchfighten oder wenn am Ende, ich will es nicht beschreien, aber weil Herr Trump oder wer auch immer mit den Augen rollt oder schlimmer und die Plattformen sich hinter ihm verstecken, wenn wir in Europa ewig brauchen, um Entscheidungen zu treffen, die haben den DSA und sie könnten vieles verlangen. Und sie machen es nicht, weil sie auch vielleicht sagen, oh Gott, jetzt kommt wieder der höhere Zoll oder er gibt uns keine Waffen mehr oder wie auch immer. Dann ist das System nicht in Ordnung. Deswegen übrigens hat man auch staatsferne Strukturen wie uns erfunden. Wir wägen eben nicht ab, sondern wir sind am Ende nur im Interesse von uns Bürgerinnen und Bürgern und vor allem der Jugend tätig. Und deswegen, Plattformen müssen ganz stark in die Kandare genommen werden und wir müssen natürlich klug handeln. Und am Ende habe ich ein bisschen Sorge, ich weiß nicht, Milen, wie deine Position ist, aber natürlich entsteht so eine Erwartungshaltung von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Macht doch mal endlich was. Macht mal schnell was. Schnell geht immer und ist meistens doof. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir bei diesem Thema die Plattformen in den Blick nehmen, uns selbst in den Blick nehmen, aber auch sagen, wo Schwächen sind. Und unter anderem, finde ich persönlich, haben wir erstmal die Sachlage. Leopoldina hat da so ein großes Gutachten gemacht. Gerade die Tage hat eine Arbeitsgruppe, arbeiten viele gute Bekannte von mir mit in dieser 12er Arbeitsgruppe von Frau Prien im Bundesfamilienministerium. Ja. Hat einen Zwischenbericht gemacht. Die wollten eigentlich im Herbst, jetzt müssen sie halt vor der Sommerpause was abliefern. Die haben aber jetzt erstmal gesagt, wie ist der Stand? Und den zu lesen, das macht einen nochmal ganz schön betroffen, weil man sieht plötzlich, es gibt schon ganz viele gesetzliche Regelungen bis hin zu Verboten und wir müssen aktiv werden. Wir sind mittlerweile der Meinung, wenn am Ende Europa nicht handelt, so ist auch die Haltung der Landesmedienanstalten, dann muss es möglich sein, wir haben nämlich diese Zuständigkeit übrigens weggegeben. Wir haben die eigentlich gar nicht mehr in Europa, den nationalen Staaten. Dann muss man, wenn die das nicht machen, dann muss automatisiert ein Gesetz in Kraft treten, dass die verpflichtet werden, diese Plattform, zur Altersverifikation. Damit man nicht bloß reinschreibt, hey, du willst TikTok benutzen, musst aber 13 sein. Und wenn einer angibt, ja, ich bin 13, ist aber 9. Ja, was ist denn da? Also es muss ganz zurück, also ich glaube, die müssen noch ganz schön an die Kandare genommen werden. Und wir können auch als Politik oder als Gesellschaft noch einiges tun.
Bin ich tatsächlich total bei dir, weil das Thema geht eigentlich immer wieder um das Thema Durchsetzbarkeit. Ne? Das heißt, auf der einen Seite Durchsetzbarkeit gegenüber den Plattformanbietern, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch dann Durchsetzbarkeit gegenüber der Gesellschaft. Ne? Tatsächlich auch wirklich die jungen Menschen und dann die Eltern in die Pflicht zu nehmen, eben dann nicht Altersverifikation oder Ähnliches zu übergehen. Und an der Stelle meine Frage an dich. Weil das ist ja auch das, was gerade sehr stark diskutiert wird, ne? Verbot versus, Verantwortungsnahme der Plattform. So wie ich dich verstanden habe, würdest du eher sagen, die Plattformen müssen sozusagen in die Verantwortung genommen werden. Und dann sind wir ja tatsächlich auch zum Teil mit schon beim Digital Service Act oder eben auch bei neuen gesetzlichen Grundlagen. Wenn wir jetzt nach Australien schauen, sehen wir durchaus, dass Thematik des Verbotes aber tatsächlich auch schon sehr positiv ist. Ne? Also wenn wir angucken, ich glaube, es sind so um die 6 oder 7 Millionen Social Media Accounts, die tatsächlich schon geschlossen werden konnten in den letzten Monaten, eben durch ein entsprechendes Verbot der Nutzung von Menschen unter 16 Jahre. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, dass ein Verbot, ne, wenn wir jetzt ganz klassisch uns die Fakten angucken, durchaus positiv bewertet werden kann, wenn wir nach Australien gucken. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir gesetzliche Regelungen ja eben schon haben, wie du es ja gerade gesagt hast, wir aber gar nicht in der Lage sind, die Durchsetzbarkeit entsprechend sicherzustellen. Das heißt, sind wir dann nicht eigentlich tatsächlich direkt schon bei der letzten Lösung Verbot angekommen?
Ja, das ist ein Dilemma. Du tust mir auch ein bisschen leid als Politikerin. Hast
das
du
ist
in
schön,
dein,
das,
ja,
das
nein, aber du hast natürlich, wenn du in, keine Ahnung, Versammlungen gehst, wo Eltern sitzen und die rufen, macht mal endlich was. In der Schule, in der fünften, in der ersten Klasse schon rufen die anderen und wollen unbedingt irgendwie, die haben doch alle jetzt ein Handy, ich will ein Handy haben, Mama und so weiter. Dann wirst du da eine Antwort geben müssen. Und dann sagen auch viele und viele, nehmen das auch erstmal so als bare Münze. Australien, es waren, glaube ich, um die 5 Millionen, die gelöscht worden sind. Übrigens sind wieder ganz viele neu dazugekommen. Und ich will es gar nicht schlecht reden. Ja, genau. Und da mit VPN und anderem drängen die ja quasi auch die, die man gerade draußen haben will, über Tricks dann wieder rein. Und gerade junge Menschen sind technisch versiert. Also man muss sich klar machen, ein Verbot ist so eine halbgute Sache. Und wir haben ja zum Beispiel bei dem echt schwierigen Thema Rauschgift, also mit Haschisch, gemerkt, dass am Ende eine Gesellschaft kapituliert, weil sie gesagt hat, es bringt ja nichts. Aber ich will es gar nicht so in diese Ecke schieben. Ich will nur deutlich machen, wenn wir am Ende ein Verbot haben wollen, dann braucht es als letztes Mittel, dann braucht es wirklich das Ausschöpfen der Dinge davor. Das heißt, Plattformen in die Pflicht nehmen, ganz klar viel mehr Information und Medienbildung auch in die Schulen an die Eltern heranführen, den Kindern und Jugendlichen auch klar machen, wie wir es in anderen Bereichen ja auch machen, wie das funktioniert. Warum höre ich nicht mehr auf? Warum bin ich so geflasht von diesen ganzen Apps? Warum bin ich bei TikTok nahezu 3 Stunden dran, obwohl ich nur eine Viertelstunde rein wollte? Weil diese Systematik gigantisch ist. Weil die es schaffen, uns auch mich, auch dich, auch jeden mit unseren Interessen abzuholen. Ich habe mal nur eine kleine Geschichte am Anfang, als ich in TikTok war, ist schon Jahre her, habe ich zu meiner Verwunderung gemerkt, meine Frau jammert darüber, bin echt handwerklich völlig unbegabt. Und ich habe mich wiedergefunden, dass ich manchmal eine viertelhalbe, dreiviertel Stunde irgendwelche Handwerker zugeguckt habe, wie die eine Mauer hochgezogen. Ja, unglaublich. Wo sehr ich dann schön merkte, das Gerät, also es war für mich entspannend.
ASMR und, ist bei mir genauso.
Ja, ich kenne es natürlich. Und ich habe gemerkt, die kennen mich besser, als ich mich kenne. Und das muss einem klar werden, auch als junger Mensch, den Eltern auch. Diese Geräte sind nicht geschaffen worden, diese Software, um uns am Ende zu dienen, sondern um uns, ich sag mal, erstmal, natürlich wollen die schon auch ein bisschen was Gutes, aber erstmal geht's um Zeit. Sie wollen unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass wir dann am Schluss Werbung gucken, diese Dinge kaufen. Sie wollen uns auch verstehen und ausrechnen. Mittlerweile mit KI wird es nicht so sein, dass wir gläsern sind, sondern unsere DNA wird gläsern. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch sagen, ihr müsst als Plattform, ihr müsst diese Dinge ausschalten. Es muss Geschutz geben für Menschen, junge Menschen vor diesen manipulativen Algorithmen. Wir müssen natürlich auch eine Altersverifikation einführen, die das Wort verdient. Oder es gibt auch Altersschätzungen. Ich bin in der bundesweiten Kommission für Jugendmedienschutz, die ist Aufsicht über diese Online-Welt, auch vor allem Fernsehen, aber das ist, wie gesagt, mittlerweile fast vernachlässigenswert. Und dort haben wir bestimmt schon, ich weiß nicht, 50 Altersverifikationssysteme zugelassen. Unter anderem für Lotto.de oder so, weil die natürlich auch nicht wollen, dass da Kinder Lotto spielen. Es gibt diese ganzen Geschichten schon. Sie werden nicht oder nicht ausreichend genutzt. Und das sind nur einige Beispiele. Wir sagen auch, wenn ein Handy verkauft wird, weil am Ende kauft dieses Handy ja immer auch ein Elternteil oder die Großeltern. Und wenn so ein Ding gekauft wird, muss Safety by Default als Standard ist dann Jugendschutz drauf. Punkt. Und es geht nicht, dass man im Prinzip hilflos als Eltern diese Technik gar nicht einstellen kann. Und diese Dinge sind übrigens teilweise schon längst in BSA drinstehend. Die kann man noch strenger machen, weil das sind Optionen. Und wenn die eben diese Dinge nicht machen, die Plattform, dann schreiben wir jetzt rein, sie müssen. Und das ist der Vorschlag der Medienanstalten. Und ich bin auch der Meinung, dass was wir in Thüringen gut machen, auch sehr viel reingehen in dieses Thema Medienbildung, auch in Schule, Elternarbeit, auch die älteren Menschen, das muss man auch intensivieren. Dann wird ein Schuh draus. Und wenn das alles nicht klappt, bin ich der Meinung, kann man eher mit einem Verbot oder mit einer Beschränkung arbeiten. Ich vermute aber, dieser Ruf wird in der Wüste eher verhallen. Ich glaube schon, dass ihr als Politik viel stärker auch dieses Jahr bis 14 Jahre gibt's nichts und danach sollt ihr fit sein. Da bin ich der Meinung, wenn wir digitale Gesellschaft leben wollen, wenn junge Menschen in eine, ich hoffe, behütet, beschützt und am Ende natürlich auch geschützt, befähigt und Teilhabemöglichkeiten haben, wenn wir sie so auf und hineinbringen wollen in die digitale Welt, dann müssen wir sie auch sehr früh abholen, aber beschützt und behütet abholen.
Bin ich tatsächlich auch bei dir, würde aber einfach nochmal zu bedenken geben, ne, weil du ja jetzt gerade auch gesagt hast, ne, es muss sich was ändern oder es muss vor allen Dingen viel auch Bildung passieren und wir müssen sozusagen die Plattformanbieter in die Pflicht nehmen und dann auch entsprechend durchsetzen. Wir wissen alle, ne, dass solche EU-Verfahren dann durchaus jahrelang dauern, bis dann auch wirklich eine Entscheidung auf EU-Ebene getroffen werden kann. Ne? Wenn man sich so ein paar Klagen anschaut, die jetzt sozusagen auch gegen die Anbieter schon durchgeführt werden oder wurden, dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie lange wollen wir denn noch warten? Ne? Wie lange wollen wir warten, bis die Plattformanbieter tatsächlich handeln und wie viele Opfer, ne, von Hate Speech, von Beleidigungen im digitalen Raum können wir denn tatsächlich noch hinnehmen? Und das ist durchaus eine Debatte, die man auch mit betrachten muss, weil am Ende geht es uns ja um Schutz, ne? Es geht uns um Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum. Und dann ist halt einfach wirklich die Frage, und jetzt mache ich es mal ganz hart, ne? Wie viele Dickpics muss denn ein Mädchen noch geschickt bekommen, bis wir tatsächlich es hinbekommen, dass das eben nicht mehr passiert? Und da kann ich durchaus die Debatte verstehen, zu sagen, ist es dann doch nicht lieber das Verbot, um zu schützen, anstatt darauf zu warten, dass sich rechtlich etwas ändert?
Das verstehe ich gut, diese Haltung, weil sie natürlich wirklich auch aufgreift, was uns die Menschen spiegeln. Ich will mal ein Beispiel aus der nicht ganz so schönen Welt des Medienaufsehers machen. Wir sind seit, ich glaube, 8 Jahren dran, diese Pornhubs, YouPorns und Co. dazu zu bringen, erstens Altersverifikation zu machen, nur noch die Leute reinzulassen, die erwachsen sind und so weiter. Oder auch wenn sie es nicht machen, eben dann die Konsequenzen tragen zu müssen. Erst haben wir ein Gutachten gemacht, dass es überhaupt geht. Weil die sitzen ja alle nicht in Deutschland. Die sitzen in Malta und wo auch immer. Und das ist echt schwierig. Dann haben wir ein Gutachten gemacht, das hat gedauert, bis mir klar, das wollen auch übrigens die Gerichte dann oft auch haben, wir können an die rangehen. Dann haben wir die alle, die haben noch nicht mal geantwortet auf unsere Bescheide, wir können ja Bescheide machen. Dann, die haben sich wahrscheinlich totgelacht, haben weiter Geld, Milliarden verdient. Dann haben wir die Host-Provider, die am Ende, die sitzen teilweise in Amsterdam und so, die haben auch nichts gemacht. Und dann sind wir in der dritten Stufe an die Telekoms und 1&1, das sind die Zugangsprovider. Und die haben am Ende gegen uns jetzt geklagt, aber in Freundschaft, und haben gesagt, muss mal geklärt werden. Und jetzt haben wir gewonnen. Mhm. Und in der zweiten Instanz sagt jetzt plötzlich das Gericht, es gibt doch da den DSA. Und eigentlich hat doch national, habt ihr gar nichts mehr zu melden. Das muss doch alles Europa machen. Und wir sagen, das kann doch wohl nicht sein. Also du siehst, am Ende müssen wir wahrscheinlich, ja, wenn wir schnell handeln wollen, überlegen, machen wir Druck auf Europa oder holen wir uns diese Zuständigkeit wieder zurück, weil wir wollen am Ende Schutz, Sicherheit und Befähigung, aber wir dürfen nicht sagen, wir machen jetzt eine Regelung, die am Ende wahrscheinlich dann doch nicht dazu führt, weil verboten sind auch Waffen und es werden leider immer noch Menschen verletzt. Wir müssen am Ende eine Gesellschaft schaffen, die diese Dinge sieht, die auch Menschen ja sensibilisiert und die hoffentlich die Dinge in die Welt setzen. Vielleicht so ein Typ, der so ein Dickpick schickt an eine 13-Jährige, ihm wirklich richtig, richtig auf, ich sage jetzt mal nicht welches Körperteil, haut, um am Ende ihm klarzumachen, das ist kein Spaß.
Bin ich bei dir. Das finde ich gut und ist auch ein gutes Schlusswort für das Thema, finde ich. Ja, aber kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zur Landesmedienanstalt an sich. Du hast jetzt gerade schon tatsächlich aus eurem Themenbereich ein bisschen was berichtet. Wenn du jetzt sozusagen einer Bürgerin oder einem Bürger aus Thüringen erklären müsste, wo trifft man die Landesmedienanstalt an? Also wo hat der Bürger oder die Bürgerin Berührungspunkte mit der Landesmedienanstalt?
Jeden Monat wird Geld abgebucht vom Konto und zwar für den Rundfunkbeitrag.
Die böse, böse GEZ.
Die gibt's nicht mehr, der heißt jetzt Servicezentrale. Und diese 18 Euro sowas haben mit einem 1,89% auch Anteil, den wir kriegen. Das ist, wenn man es übers Jahr legt, vom 1.1. dieses Geld, wir kriegen ab dem 3. Weihnachtstag bis Silvester was dafür, für unsere Aufsicht, für unsere Zusammenarbeit bundesweit, 14 Medienanstalten in 16 Ländern, für unsere internationale Arbeit, aber vor allem für das Thema auch Medienbildung, wo wir vor Ort sind. Wir gehen seit Jahren, wir sind das erste Land gewesen in Thüringen, dass der Medienanstalt gesagt hat, macht Medienbildung. Mitte der 90er Jahre schon. Wir sind seitdem unterwegs im ganzen Land. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein heutiger Elternteil, damaliger Schülerteil oder heutige Schülerinnen und Schüler uns irgendwann mal begegnet hat, Projekte mit uns gemacht hat, ist sehr groß. Und das Dritte ist, ja, wenn irgendwelche Dinge im Netz nicht funktionieren, wir sind auch ansprechbar, wir haben eine KI, die bei uns läuft, um ganz viel Schweinkram oder Nazikram oder andere Sachen zu finden, weil wir auch für Jugendschutz im Internet zuständig sind und wir nehmen natürlich auch ganz oft Impressumspflichtverletzungen, ist auch ein Thema, wir nehmen Hinweise an und damit kann man auch uns jederzeit ansprechen. Und viertens, wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen, gehen in die Fläche, aber auch in den Städten, sind oft auch mit Aktionswochen, gerade wir sind jetzt so Anfang Mai, läuft eine ganze Woche lang in vielen, vielen Schulen Aktionswoche gegen Fake News, Desinformation, Verschwörungsmythen. Wir machen zum Beispiel in Ostthüringen oft auch Aktionswochen für Senioren und Seniorinnen, damit sie einfach diese Medienwelt und diese KI-Welt besser verstehen. Also du merkst, es gibt sehr viel. Wir sind aber nur 30, 40 Leute, haben wirklich ein sehr geringes Budget. Durch die Staatsferne könnt ihr uns auch nicht finanzieren so einfach, weil wir natürlich nicht abhängig sein dürfen. Aber wir haben Strukturen gefunden, wie wir mit Aktionsplänen zumindest zum Beispiel lokale Medien etwas stützen. Aber wir sind am Ende mit viel Kraft, viel Engagement, viel Spirit und auch für den, ich glaube, es eint uns auch für den Kampf für Demokratie bei diesem Thema Medienbildung landesweit unterwegs.
Das heißt also, unser Servicebeitrag, den wir monatlich zahlen, kommt eben genau solchen tollen Projekten zugute. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man in das Bewusstsein kommt, ne? Dass man sozusagen nicht immer darüber schimpft, was Schlechtes im Fernsehen läuft, auf den öffentlichen Sendern, sondern dass eben auch solche wichtigen Projekte mitfinanziert werden.
Und der hoffentlich auch angepasst wird, weil da wird gerade bei den Ländern so ein bisschen gestritten und ja. eine eigentlich notwendige kleinere Anpassung ist jetzt auch wieder auf Eis gelegt, aber ich will es hier nicht zum Thema
machen. Alles gut. Aber das ist ja auch ein Thema, womit wir uns als Ministerium beschäftigt haben. Deswegen haben wir dieses Jahr auch ganz klar gesagt, wir wollen auch genau solche Projekte mit unterstützen und finanzieren ja jetzt auch die Fachstelle für strategische Medienbildung, weil wir eben auch genau sehen, dass es unglaublich notwendig ist, zu bilden, zu informieren, ne? Auch zum Beispiel zu erkennen, wann ist denn jetzt wirklich eine Information im Netz war, wann ist es Fake News, ne? Vor allen Dingen, wenn wir auch über Deepfakes sprechen, da ist ja unglaublich viel auch gerade in der Entstehung, ne? Wir hatten ja selbst schon mal einen Fall in der Landesregierung, wo unser Ministerpräsident einem Deepfake sozusagen aufgesessen ist, und es ist unglaublich schwierig heutzutage wirklich die Echtheit zu prüfen oder tatsächlich zu verifizieren. Gibt es da gerade auch Themen, die ihr betreut, besonders in diesem Bereich?
Andauernd. Also da kann ich dir auch wirklich keine Hoffnung machen, es wird noch viel schlimmer werden. Durch KI, und ich habe das ja schon selbst oft genug auch schon seit Jahren erlebt, durch KI ist das so perfekt, wenn man Mario Vogt irgendwas sagen lassen will oder dich, dann wird es im Netz zu finden sein. Und gerade heute Morgen habe ich in den Nachrichten gesehen, dass die italienische Regierungschefin hat ein Foto von ihr oder ein Video von ihr, wo sie, in Unterwäsche irgendwo rumsitzt, gepostet, um zu sagen, das ist nicht wahr. Also es ist auch unabhängig von diesem ganzen Thema, dass man auch sexuellen Missbrauch, sagen wir mal, digital auch machen kann. Das ist eine furchtbare Sache. Und ich glaube, wir werden, und das ist gerade ein Problem für die ältere Generation, wir wissen nicht mehr, was stimmt. Übrigens, das ist auch ein Thema, das gerade auch aus dem Ausland, auch von autokratischen Systemen oder Menschen oder Strukturen, die uns wirklich beschädigen wollen, uns auch mehr oder weniger verursacht wird. Weil wenn wir nicht mehr wissen, was stimmt, dann können wir auch nicht mehr uns vergewissern, wem wir glauben wollen. Und deswegen müssen wir uns klar machen, das ist auch dieses Thema digitale Bildung ist nicht sowas wie, das mag ich nicht, ich lese lieber die Zeitung und blätter ein Buch. Und das ist wie wenn ich, anderes Beispiel, ich mag alte Meister, aber nicht diese Videokunst. Aber darum geht's nicht mehr, ob ich das mag oder nicht mag. Wenn ich am Ende digital teilhaben muss in einer digitalen Gesellschaft, und sie wird kommen durch die Babyboomer, die gehen, gibt's mehr Apps, gibt's mehr neue Geschichten, ihr macht da ganz viele tolle Sachen. Ich werde auch als älter werdender Mensch nicht einfacher, sondern ich muss mich in eine komplizierter gehende Welt wahrscheinlich gehen. Da wird ein bisschen geholfen werden durch KI, aber sie wird echt, man muss sie erstmal durchdringen und verstehen. Und wenn ich das nicht verstehe, was am Schluss um mich herum geht, dass man mein Geld will, meine Wahlstimme haben, man will mich verunsichern mit Deepfakes, man will mich mit Werbung, wo ich nicht weiß, ob das jetzt von Hirschhausen ist oder nicht, will man mich quasi auch veräppeln und schlimmer, dann wird es eine furchtbare Welt für viele Leute, und deswegen ist digitale Bildung nötig. Du hast gefragt, wo machen wir das? Wir sind überall unterwegs. Wir machen, gerade eben komme ich aus der Landesmedienanstalt, da waren 20 Lehrerinnen und Lehrer, die gerade ein Projekt weiterführen, wo es darum geht, Medien-Scouts, und zwar Schülerinnen und Schüler zu finden, die auf ihre Peer-Group, ihre Altersgruppe zugehen und diese Dinge erklären. Zum Beispiel Dickpics oder anderem. Und auch vielleicht, wie man auch sich melden kann und wie es weitergeht, ist ja jetzt egal. Und wir gehen genauso auch auf die älteren Menschen zu. Wir machen Lehrerfortbildung, Erzieherinnenfortbildung und so weiter, sodass wir also im breit unterwegs sind. Und gerade ich habe jetzt als Beauftragter für Medienkompetenz der Landesmedienanstalten vor wenigen Wochen auf der Didakta in Köln ein Werk, das ich dir gleich geben will, mit meinen Kollegen aus allen Ländern fertig gemacht in den Medienanstalten. Da geht es um das Thema Follow Me und nämlich Influencer.
Ja, danke schön.
Und wie wir am Ende auch gerade junge Menschen, aber übrigens auch politisch gesehen auch manche Ältere, wie wir uns immer mehr abwenden von Journalismus und hinwenden zu Menschen, die wir, vielleicht manchmal sogar virtuelle Menschen, die wir glauben zu kennen und zu verstehen und die uns alles erzählen können. Und das müssen junge Menschen, vor allem auch junge, verstehen, dass das natürlich gefährlich ist, wenn so ein, sag ich mal, ein Finfluencer, also der so über Finanzen redet, mir plötzlich erklären will, wie die Welt funktioniert. Und deswegen Augen auf im Straßenverkehr, Augen auf im digitalen Verkehr und wirklich aufpassen. Und deswegen sind wir da sehr unterwegs und bin auch dankbar für jede Kooperation. Und dass ihr, ich habe gestern war ich bei einer Präsentation einer Studie, einer weltweiten Studie, was im Medienbildungsbereich läuft und gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du das, hast einen Tipp, welches Land am besten in diesem Bereich ist? Ich geh mal in Süden, Norden, Westen, Osten.
Ich würde jetzt tatsächlich Norden sagen, ja, und vielleicht Hamburg.
Nein, also es ging um die.
Ach so, die Region.
Nein, es ging sogar wirklich international.
Ah, international.
Und da hast du recht, es ist Norden.
Ja.
Finnland ist als in diesem Institut als das beste Land, das am meisten macht, angesehen worden. Und hat übrigens, habe ich mir mal angeguckt, was waren die Gründe? Und habe die auf Thüringen gelegt. Und haben die gesagt, ihr müsst viel strategischer rangehen. Ihr alle, da waren viele Berlin-Brandenburger, die hatten solche Augen, als ich dann von Thüringen erzählt habe. Ihr müsst strategisch rangehen. Was haben wir? Wir haben eine Strategie für Medienkompetenz. Ihr müsst ganzheitlich sein. Machen wir auch. Ihr müsst fächerübergreifend in der Schule sein. Wir haben sogar noch ein Fach dazu gekriegt, neben der fächerübergreifenden Kurs Medienkunde. Ihr müsst Lehrer ausbilden. Machen wir. Und ihr müsst sichtbar sein. Aktionswochen. Wir machen vieles von dem, was die gesagt haben, was das tolle Finnland macht. Mhm. Wir müssen natürlich noch besser werden, aber wir machen schon sehr, sehr viel. Und ich bin auch froh, dass die Landesregierung dieses Thema und auch ihr als Digitalministerium zum Beispiel diese Fachstelle strategische Medienbildung jetzt ergänzt, dass wir das viel strategischer und in die Fläche bringen. Bitte hilft mir dabei, dass wir auch die Kommunen überzeugen, weil die müssen langfristig gesehen, wenn wir das Thema in die Fläche bringen wollen, noch mehr machen.
Genau an der Stelle würde ich genau die Frage stellen, was wünschst du dir denn von uns? Also wo sagst du denn, könnte unsere Landesregierung oder auch grundsätzlich die Politik sozusagen noch besser werden und vielleicht wirklich mal in Thüringen geschaut, um sozusagen auch die Chancen, die Social Media bietet, auch zu heben?
Also erstmal braucht es gute und nachhaltige Strukturen. Durch den Rundfunkbeitrag, so kleiner auch jetzt momentan ist, er hat sich wirklich, wenn man ihn anschaut, seit nahezu den Nullerjahren nicht richtig erhöht. Da war er 17,90 Euro, jetzt 18,36 Euro. Also, aber wir haben eine sichere Struktur, die auch die Medienanstalt mit Bildungszentren an diversen Standorten in Thüringen hat. Wir haben eine ganze Anzahl von Bürgerradios, die im Gesetz stehen haben. Ihr müsst auch draußen mit den jungen Menschen meistens und älteren Medienkompetenz machen. Wir haben viele, viele freie Träger, die übrigens aber ganz schön Schwierigkeiten haben, weil wir mittlerweile, wenn wir fördern, oder nicht wir, sondern ihr als Land, dann müssen die 20% Eigenmittel bringen. Das schaffen die oft nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und wir müssen uns klar machen, am Ende müssen die Lehrer fit gemacht werden, müssen die Eltern fit gemacht werden. Und es ist lebenslanges Lernen. Es ist für dich, für mich, für uns alle eine Hohlschuld zu verstehen, wie diese digitale Welt tickt, um sie dann zu nutzen. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger zu sein, damit wir nicht am Ende, ja, bei diesem digitalen Menü nicht am Ende, dass wir am Tisch sitzen und nicht auf dem Tisch liegen.
Wir haben in unserer letzten Folge zum Thema Smart City auch genau dazu gesprochen, zur eigentlich digitalen Daseinsvorsorge. Ne? Und vielleicht da auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht die letzte Folge gehört haben. Da ging es nämlich genau darum, wie bekommen wir die digitale Kompetenz auch wirklich in die Gesellschaft? Und gibt es spannende Konzepte, zum Beispiel auch in Jena dem Probierladen, ne? Wo wirklich auch physisch Personen hingehen können und sich sozusagen über ihre digitalen Geräte informieren können oder das nächste Update machen können oder. Und ich glaube, solche Stellen sind unglaublich notwendig, weil wir müssen es niederschwellig machen.
Richtig, Dorothea Prell war ja die Gesprächspartnerin und die machen tolle Sachen in Jena. Ich habe zum Beispiel in Gera, wir haben als Medienanstalt mal einen Preis letztens gekriegt, ich glaube, von der Landesregierung war das gewesen, weil wir seit Jahren einen digitalen Dienstag machen. Wir machen nämlich ganz viel für ältere Leute und unter anderem, wir haben da ewig viele einzelne Projekte, aber eines machen wir mit großem Spaß. Spaß. Jeden Dienstag können die zu uns kommen. Die Bibliothek macht da mit, weil das ist auch ein geübter Ort. Mhm. Und dort lernen die dann quasi Neues, können Fragen stellen. Also wir merken am Ende, wir brauchen Anlaufstellen in Schule. Da könnte man übrigens noch viel mehr die Eltern fit machen am Nachmittag in der Schule oder am Abend. Hm. Nicht bloß, wenn da einmal im Halbjahr ein Elternabend ist. Schule ist auch geübt und man kann, glaube ich, da noch, auch in Kommune, da können die Kirchen mehr machen. Also wir müssen das ganzheitlich denken, in die Fläche denken und müssen hoffen, dass am Ende viele auch Interesse haben und nicht da abwehrend sind, sondern Lust und ich hoffe auch, ja, nicht bloß die Notwendigkeit sehen, sich dann fitter zu machen.
Ja, also ich sehe auch unseren Podcast als eine Stellschraube dafür, ne? Auch einfach solche Themen mal verständlich zu erläutern. Also ich glaube, da haben heute die ein oder anderen bestimmt was mitgenommen.
Ja, ich sag dir noch eins, dass du es weißt, wir sind ja auch Aufsicht über euch. Und so Podcast, ja klar, ist auch eine Frage, wo darf ein Staat selbst Medien machen? Eine ganz spannende Frage, jetzt sitze ich ja hier. Darf natürlich als Staat, man ist ja staatsferne, ich habe zum Beispiel Einreiseverbot in Russland, weil wir verboten haben, dass Russia Today als Landesmedienanstalten in den Kanon der Satelliten- und Kabelprogramme kommt, weil das ist ein Programm des russischen Staates. Jetzt aber ist es kein, ihr wollt ja nicht manipulieren, ihr wollt auch nicht desinformieren, vielleicht die auch nicht, aber wir haben so ein bisschen Probleme mit gehabt. Mhm. Aber egal, aber ihr dürft natürlich nicht ein Medium machen, ein Unterhaltungsmedium. Ihr müsst, und das hast du zu Recht gesagt, ihr müsst informieren, ihr müsst und macht es ja dann auch über so ein neues Medium und müsst aber auch sachlich bleiben und so weiter. Also es gibt auch Grenzen und ich sitze jetzt nicht hier, um dir zu sagen, was du zu machen hast, im Gegenteil, aber ich will nur sagen, auch wir schauen auf solche Sachen und wenn jetzt zum Beispiel du sagen würdest, ey, das läuft so klasse mit so einem Podcast, ich mache übermorgen eine Fernsehsendung, die stelle ich in YouTube, erzähle, interviewe, frage und dann wird es schon langsam eine Frage, wo man sagt, ist das noch die Aufgabe, geht es in die Grenze, aber das spannend. Ist Schnee vom nächsten Jahr.
Ja, spannend, das ist Schnee vom nächsten Jahr. Gut, wir gucken mal, ob es diese TV-Sendung irgendwann geben wird.
Ich genau. auch.
Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, sehe ich gerade, so ein bisschen den Blick in die Zukunft nochmal zu richten. Na, also wir haben jetzt über das Thema Verbot gesprochen, Social Media, wir haben über das Thema Notwendigkeit, ich sag mal, der Verantwortung auch der Plattform gesprochen. Wir haben jetzt gesehen, was in Thüringen alles geht. Wenn du zwei Wünsche frei hättest, in diesem ganzen Themenkomplex heute, was wären die?
Also erstmal, dass die Leute das merken und wirklich mit ihren Kindern das besprechen, auch sich bewusst machen, auch gerade mit Blick auf Demokratiegefährdung, wo man sehr schnell irgendwelchen Rattenfängern hinterherläuft, das also zu merken, wie dieses System funktioniert. Und das Zweite ist, dass wir gemeinsam als Medienanstalten oder auch alle Akteure und Land weiter diesen Weg gehen. Da hat Thüringen sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, schauen uns viele Länder mit großen Augen an. Aber das ist der Anfang. Wir müssen da wirklich in die Fläche gehen, müssen die Kommunen und andere überzeugen. Und ich glaube, dann gelingt es uns in den nächsten Jahren viel stärker, dieses Bewusstsein, aber auch die Notwendigkeiten und übrigens auch die positiven Möglichkeiten, die mit dieser ganzen digitalen Welt, KI und so weiter, aber gar nicht groß vertieft, aber noch stärker anzugehen. Und vielleicht dritter Wunsch hätte ich schon noch, in eurem Digitalberat müsst ihr diese Thematik jedes Mal oder stärker zumindest mit reinbringen, weil am Schluss wollt ihr auch Digitalität und diese ganzen Themen an die Menschen bringen und das ist auch eine Frage, wie man das macht, bis hin zur Frage auch, ob ethische Entwicklungen da auch eine Rolle spielen sollen. Wir wissen ja alle, wollen wir in ein Auto gehen, das uns am Ende vielleicht offen irgendwo zufährt und dann, wie funktioniert das? Und also ethische Fragen hängen gerade auch bei der Frage der Digitalität sehr stark zusammen.
Ja, definitiv und vielleicht auch noch kurz die Erläuterung. Du hast jetzt gerade den Digitalbeirat angesprochen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was das ist. Das ist ein Gremium, ja, was unser Ministerium einberufen hat, ein interdisziplinäres Gremium von 19 Mitgliedern aus den verschiedensten Bereichen, Gesellschaft, Wirtschaft, aber eben auch entsprechende Landesanstalten, die uns dabei beraten, wie wir unsere Digitalisierung tatsächlich umsetzen. Ne? Und danke auch nochmal für den Hinweis, dass wir da auch nochmal drauf gucken. Und du hast vollkommen recht, wir sind gar nicht nochmal so tief in die eigentlichen Chancen reingegangen, weil die Zeit ist schon um.
Ja?
Es war so ein wunderschönes Thema. Und auch schön, dass wir uns genau auch mit befassen, weil ich finde, es ist differenziert. Es wird aber sehr oft plakativ diskutiert und das war uns auch nochmal wichtig, dass wir beide Seiten auch nochmal beleuchten. Wir werden jetzt hier nicht den großen Wurf machen können, aber uns war wichtig, einfach nochmal zu informieren, weil genau das sehen wir auch als unsere Aufgabe. Und in diesem Sinne, lieber Jochen, vielen lieben Dank für das Gespräch und Wir hören uns wieder zur nächsten Folge.
Danke, Michael.
Bits und Bratwurst. Der Podcast für dein Upgrade in Thüringen ist eine Kooperation des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur und der Digitalagentur Thüringen. Alle Folgen findest du auf den gängigen Streaming-Plattformen.